What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Liebe Amelie, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass es endlich klappt, dass wir sprechen. Hab dich schon lange auf meiner Wunschliste und ich finde es vor allem so toll, dass wir uns, klingt zunächst nach einem ungewöhnlichen Thema, aber ich mag das total gerne, das Thema Menschsein so ins Auge gefasst haben. Und bevor wir darauf eingehen, apropos Mensch, würde ich gerne noch so ein paar einleitende Worte zu dir sagen, so ein bisschen dein Background schildern. Du hast eine wirklich beeindruckende Karriere hinter dir, hast mal bei Serviceplan gestartet, um dann später die Berliner Kreativagentur Anthony mit aufzubauen. Danach bist du für 2 Jahre in die USA gegangen, um in L.A. für Katjes das erste US-Büro aufzubauen. Wie geil ist das denn bitte? Katjes war dein Kunde damals auch bei Anthony und wahrscheinlich bist du dann entsprechend, hast du die Seiten gewechselt, ja, um dann nach L.A. zu gehen. Ist ja vielleicht gleich auch noch mal so 1-2 Sätze dazu erzählen, finde ich super, super spannend. 2021 bist du nach Berlin zurückgekehrt, warst kurz bei Anomaly, hast dann ein Kind bekommen und bist jetzt seit etwa einem Jahr Managing Director bei Mother Berlin und baust sozusagen den Berliner Ableger-Standort für die Kreativagentur Mother auf. Das allein könnte schon wahrscheinlich eine Podcast-Folge füllen, dass wir uns dazu austauschen, was du in diesen Stationen erlebt hast, was die einzelnen Schwerpunkte waren. Womit wir aber vielleicht mal starten können, weil ich finde das auch immer interessant, so Stichwort Menschsein für die Person, Amelie, die jetzt hier vor mir sitzt. Was hat dich so auf dem Weg am meisten geprägt und auch zu dem Menschen gemacht, der du heute zumindest agenturwise bist?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Große Frage, ja, was hat mich geprägt? Mit Sicherheit am allermeisten die Menschen. Sind wir schon beim Thema. Wie du gerade richtig gesagt hast, ich habe bei Serviceplan angefangen, eigentlich mit dem Gedanken, ich wollte gerne ein Jahr ein Traineeship machen und mir die Werbebranche irgendwie mal angucken, hatte aber den festen Plan, danach zurück zur Uni zu gehen und noch ein Masterstudium zu machen. Und fand das aber natürlich irgendwie so als junge Frau sehr spannend in der, in der Werbebranche. Und Serviceplan hatte dann damals gerade ein duales Masterprogramm eingeführt, für das man sich intern bewerben konnte. Das habe ich gemacht und das habe ich dann auch bekommen und hatte da den Stefan Schütte, das war mein erster Chef bei Serviceplan, der mich da sehr gefördert hat, gefördert und gefordert, beides. Und so konnte ich dann in der Werbung bleiben und trotzdem dieses Masterstudium machen, was mir persönlich halt sehr, sehr wichtig war. Das hat mich mit Sicherheit geprägt und es war natürlich eine anstrengende Zeit, so am Wochenende noch einen Master zu machen, neben einem Job in der Werbebranche, kannst du dir ja bestimmt vorstellen. Ja. Das war mit Sicherheit so ein größerer Meilenstein, der mich geprägt hat. Dann auch ganz klar der Aufbau von Anthony. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich bin da ja so ein bisschen reingerutscht.
Erzähl mal, was heißt reingerutscht?
Ich war, nach Serviceplan bin ich dann das war ja nur eine kurze Phase, zur Firma André gegangen. Das war die Agentur damals von André Kemper, die hier in Hamburg für Opel tätig war. Und das Ganze wurde dann frühzeitig beendet, weil Mercedes eben gewonnen wurde. Und der Kreativdirektor, der eben damals auch bei Firma André war, und ich wurden dann irgendwie automatisch so die Angestelltennummer, ich weiß gar nicht, 2 und 3 oder so, oder 3 und 4 bei Anthony. Und waren da eben dann sehr früh da sehr involviert. Also ich erinnere mich daran, dass wir uns Büros angeschaut haben, über Namen nachgedacht haben und natürlich dann auch über die Leute und wen stellt man jetzt ein und so, was will man sein für eine Agentur, was sind da die Werte und so weiter. Und das war damals für mich, ich war dann damals Mitte 20, natürlich wahnsinnig
tolle Erfahrung.
Lehrreich, also wirklich, wirklich lehrreich. Ich habe da unglaublich viel gelernt, unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Das war wirklich eine tolle Zeit. Und dann auch so die Anfangsjahre von Anthony war einfach, das war so ein Kernteam und so ein Zusammenhalt und war toll. Das war wirklich, wirklich toll.
Sag mal, vielleicht eine kurze Frage zu Anthony und der Anfangszeit. Du sagst so, Mitte 20 ist natürlich wirklich eine krasse Erfahrung, eine tolle Möglichkeit, in so jungen Jahren den Agenturaufbau auch so hautnah mitzuerleben. Du hast auch gesagt, ihr habt euch Gedanken gemacht über Werte, über Kultur. Welche Art von Mitarbeitenden wollen wir anziehen? Es gibt ja immer so die zwei Lager. Die einen sagen, Kultur passiert einem so. Und die anderen sagen, Kultur kann man planen. Was ist so deine Erinnerung an die Zeit? Also gab es andere Camper, der gesagt hat, genau so möchte ich das haben? War das ein partizipativer Prozess? Hat es sich irgendwie so ergeben? Was ist so deine Erinnerung?
Ich glaube schon, dass es damals auch den Ansatz gab, so möchte ich es gerne haben. Mhm. So ist es dann aber nicht passiert. Mhm. Also da ist dann die Kultur in meinen Augen schon auch irgendwie einfach passiert. Und auch das hat wieder einfach ganz, ganz viel mit den Menschen zu tun. Bei Anthony war es dann damals so, da gab es natürlich so ein paar Konstellationen, die sich vorher kannten, die vielleicht auch schon befreundet waren oder so. Und so hat sich dann nach und nach so ein kleiner harter Kern eben gebildet. Ja, da gab es irgendwie diese eine Gruppe, die irgendwie immer noch eintrinken gegangen ist abends oder die irgendwie immer zusammen Mittagessen war und so. Und so langsam hat sich das dann gebildet. Ich glaube nicht, dass das was ist, was man aufstülpen kann. Vor allem nicht von oben herab, aber finde auch, dass es Aufgabe ist von allen. Mhm. Also Kultur wächst in meinen Augen und da sind alle herzlich eingeladen, diese auch mitzugestalten.
Das ist ja auch das Spannende, ne? Weil meistens kommen ja die Leute tatsächlich von anderen Agenturen und Agenturen leben ja eigentlich vor allem davon, weil böse Zungen behaupten ja, unser Produkt sei Commodity. Ja. Das heißt, Agenturen leben ja im Kern davon, dass sie wirklich ureigene Identität haben und letztlich sehr viel der Differenzierungskraft aus ihrer Kultur schöpfen. Und es ist ja so spannend dadurch, dass eigentlich ständig neue Leute in die Agentur kommen, die immer ein Stück auch sich selbst und andere Kulturen oder zumindest Elemente daraus mitbringen, die sie selbst erfahren und als gut befunden haben und dann wieder mitbringen. Dadurch ist das ja eigentlich fast wie so ein amorphes Wesen, was sich immer mal wieder in die eine oder die andere Richtung bewegt, aber wahrscheinlich dann trotzdem irgendwann so eine Art Zentrum erhält, ja, das sich selbst treu bleibt, aber dann eben trotzdem so eine, sage ich mal, latente Beweglichkeit hat. Und das ist ja auch das Thema Zeitgeist. Vielleicht gibt es auch, genau, so eine Art Zeitgeist für Agenturkultur.
Ja, mit Sicherheit, wollte ich gerade sagen. Also damals war natürlich großes Thema irgendwie bei Springer und Jacobi haben wir es so gemacht. Hm. Das wurde.
Hört man oder, heute auch manchmal
noch. Hört man heute auch manchmal noch, aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen Opa erzählt aus dem Krieg, ja. Mhm. Also das ist halt auch nicht mehr zeitgemäß. Nicht mehr alles. Ich will gar nicht sagen, dass da alles von schlecht ist. Überhaupt nicht. Da kann man sich bestimmt auch sehr viel von abgucken. Aber man muss halt trotzdem irgendwie mit der Zeit gehen. Und man muss ja auch die jüngere Generation, das ist was mich echt auch beschäftigt, die große Gen Z, wie geht man mit denen um? Die wollen halt nun mal ganz anders arbeiten, ganz anders leben. Die haben ein ganz anderes Wertesystem als meine Generation sogar, als die Millennials. Und natürlich eben auch den Generationen davor. Also von daher, wie du sagst, das ist ja was sich konstant entwickelt. Das ist ja nie fertig. Jetzt haben wir eine Agenturkultur.
Mhm, absolut. Wie würdest du so die Anthony-Kultur rückblickend beschreiben? Also zumindest so in den Anfangsjahren, die du miterlebt hast?
Die Anfangsjahre, wie gesagt, das war toll. Also das war, ich habe das bewundert. Ich fand das toll, so nah dabei sein zu dürfen in dann doch relativ jungen Jahren. Man muss aber auch sagen, dass einer der jetzigen Kreativgeschäftsführern, Marcel Franke, ist mein bester Freund. Mhm. Und das war toll, das war halt wie mit Freunden arbeiten. Und da haben sich wirklich für mich persönlich sehr viele, sehr enge Freundschaften entwickelt. Hat bestimmt auch ein bisschen was mit Glück zu tun, dass man da zur richtigen Zeit war, die richtigen Menschen kennengelernt hat. Wie das heute ist, ich bin sicher, das ist inzwischen eine ganz andere Agentur, die mit der Zeit damals nichts mehr zu tun hat. Mhm. Also auch das hat sich weiterentwickelt.
Mhm. Absolut. Und sag mal dann, du hattest Katjes als Kunden, ich habe es eben ja, genau, schon im kurzen, ja, Teaser erwähnt. Ja. Und dann hast du gesagt, geile Chance, ich mache das jetzt, ich baue das erste Katjes US-Büro in L.A. auf.
Ja, da hat sich das Leben irgendwie auch ganz interessant entwickelt, weil ich zu der Zeit meinen damaligen Freund, jetzigen Mann kennengelernt habe, der Amerikaner ist und aus Los Angeles kommt. Mhm. Und ich hatte immer schon, ja, so die Idee, den Gedanken, ich fand es immer irgendwie spannend, wie wäre es denn mal in Kalifornien zu leben? Mhm. Und dann kam das irgendwie schon, dass ich dann meinen Mann kennengelernt habe und ich dachte so, huch, das passt da jetzt irgendwie gut zusammen. Und habe dann wirklich mich für ein Visum beworben. Das ist ja gar nicht so einfach, so ein amerikanisches Arbeitsvisum. Mhm. Ich habe da sehr viel Arbeit auch reingesteckt, muss ich sagen. Und trotzdem, das war damals unter Trump. Ich dachte so, ob das wirklich klappt, wer weiß. Und plötzlich flatterte dieses Visum dann ins Haus. Und dann habe ich eben gesagt, okay, cool, da muss ich jetzt diese Chance auch ergreifen. Und habe doch schweren Herzens dann tatsächlich bei Anthony gekündigt. Und habe gesagt, ich muss das jetzt machen irgendwie. Das ist auf meiner Bucketlist. Ich ziehe nach Kalifornien. Und dann rief mich der Chef von Katjes an und sagte, willst du nicht für uns da ein Office aufmachen? Wir hatten das eh schon mal so im Hinterkopf und das passt doch jetzt gut zusammen.
Mhm. Wahnsinnig gut. Und da warst du dann in welcher Funktion? Also hast du da dich dann auch vornehmlich um das Marketing
gekümmert?
War das so eine Art Expansionsstrategie, die auch dahinter steckte?
Das war definitiv ein Satelliten-Office. Katjes, also A, haben die da gerade auf vegetarisch bzw. vegan umgestellt und haben richtig erkannt, dass Kalifornien oder Los Angeles so ein bisschen das Silicon Valley des Foods ist und dass die ganzen Trends da eben herkommen. Und außerdem hat Katjes Green Food, das ist quasi die Investitionsgesellschaft von Katjes, ist investiert in einige amerikanische Firmen, Startups, die so ein bisschen Hilfe brauchten, auch mit dem Marketing. Also es war ein bisschen eine Hybridrolle. Und da habe ich dann wirklich angefangen, von Bankkonto eröffnen zu Office suchen, beziehen und so weiter. Also wirklich ganz von Anfang an da First Woman on American Soil eigentlich für Katjes zu sein. Mhm. Dann kam Corona. Das hat dann natürlich alles verändert. Die ganzen Messen, alles, was wir vorhatten. Wir wollten Katjes gerne auf dem amerikanischen Markt einführen. Haben wir dann auch noch gemacht. Aber wie ja irgendwie viele Menschen, hat man dann natürlich viele Dinge in Frage gestellt. Und ich war dann auch, ich glaube, ich bin zu sozial dafür, wirklich alleine in einem Büro zu sitzen. Ne, Thema Satellit. Und wir haben dann vor allem auch als Familie entschieden, wir wollen eigentlich lieber langfristig in Europa leben und Amerika oder Kalifornien besuchen als andersrum. Mhm. Zu dem Thema könnte man auch eine ganze Podcast-Folge machen. Und haben dann eben in 2021 entschieden, zurück nach Berlin zu kommen.
Mhm. Und du hattest wahrscheinlich ja auch Kontakt mit Kreativagenturen in LA, oder?
Ja.
Was würdest du sagen, was ist so der größte... Es geht ja um Kultur, es geht um Menschsein in Agenturen. Was ist so der größte Kulturunterschied vielleicht zwischen amerikanischen und deutschen Agenturen?
Ja, also grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ob das nur Agenturen betrifft, aber grundsätzlich sind die Amerikaner natürlich viel positiver und enthusiastischer unterwegs.
Wow, that's amazing.
Genau.
Ja.
Genau das auf jeden Fall ist ein großer, großer Unterschied. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Also ich finde das, es kommt natürlich immer auf den Kontext an, aber ich mag eigentlich so diese amerikanische Let's go, let's do it Attitude. Wäre natürlich hier dann doch irgendwie oft eher mal so Skepsis herrscht und eher so diese berühmte angezogene Handbremse.
Klar. Man merkt halt, dass wir ein ingenieursgetriebenes Land sind, was erst loslegt, wenn es bei 130% steht.
Absolut.
Das ist so ein bisschen das Kreuz, das wir mit uns schleppen. Lass uns mal zu Mara kommen.
Gerne.
Weil die Entwicklung ist dann ja spannend. Es gab ja diese Zwischenstation bei Anomaly. Dann hast du ein Kind bekommen und Mara jetzt auch in Berlin dann vor einem Jahr gestartet aufzubauen. Mother ist eine 1996, habe ich extra nochmal nachgeschaut. Ich hoffe, das stimmt, das sind keine Fake News.
Das stimmt.
Also 1996 gegründete unabhängige und internationale Agentur mit einem wirklich fantastischen kreativen Ruf, mit Büros in London, New York, LA und Shanghai, über 500 Mitarbeitenden. Wieso hat Mother in Deutschland Ableger gegründet?
Naja, das hatte vor allem ein Stück weit mit dem Brexit zu tun. Dass man gemerkt hat, Deutschland ist natürlich, also Europa grundsätzlich, aber auch Deutschland ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Markt. Deutschland ist der größte Markt in Europa. Und also das ist so der Hauptgrund. Dann gab es noch den zweiten Grund, dass unser Gründer und CCO, der Alex Novak, ist der Ex-Kreativpartner von Felix Richter, der wiederum der CCO von Mother London ist. Sprich, die beiden sind jetzt reunited. Mhm. Und diese Brücke zwischen Mother London und Mother Berlin, auch mit der Verbindung zwischen diesen beiden Kreativchefs, macht natürlich absolut Sinn und macht uns als Gesamtkonstrukt, als Mother Europe, nur noch stärker.
Mhm. Und sag mal, ihr habt ja vor 2 Jahren gegründet, mhm, ungefähr. Was würdest du sagen, so rückblickend, waren die größten, ja, vielleicht Herausforderungen auch in den letzten 2 Jahren für euch? Also man stellt sich das ja ein Stück weit als Selbstläufer vor, ne? So eine bekannte Agentur wie Mother mit großer kreativer Strahlkraft macht sich auf nach Berlin, gründet da from the scratch und die Leute rennen euch die Bude ein.
Ja, ja, also wie ich gerade gesagt habe, Deutschland ist natürlich ein sehr wichtiger Markt, aber natürlich auch ein Markt mit einer sehr weit entwickelten Agenturlandschaft. Also da, uns war schon immer klar, dass da keiner auf die nächste Kreativagentur wartet. Mhm. Und wie wir gerade schon ganz kurz angesprochen haben, sind die deutschen Kunden natürlich auch, mhm, die Deutschen grundsätzlich, aber das beinhaltet eben auch die deutschen Kunden, eher mit einer Handbremse unterwegs. Und ich meine, das wirst du auch wahrscheinlich bestätigen können. Alle beschützen ihre Budgets noch mehr als sonst, finde, mhm, ich tatsächlich. Also im Moment, der Markt ist ja schon etwas angespannt. Und wir haben schon das Gefühl, dass man jetzt schon so ein bisschen auch erstmal noch von außen beobachtet und wartet und guckt, ja, okay, jetzt haben die irgendwie mal diese eine Kampagne gemacht und die Key-Personen sind da jetzt an Bord, aber jetzt erstmal gucken.
Fehlmann habt ihr vor allem gemacht.
Ne? Fehlmann war ja unsere erste große Kampagne, genau, mhm, im letzten Jahr. Und so, aber mal gucken, was da jetzt noch kommt. Mhm. Also, wir können uns überhaupt nicht beschweren, wir haben genug zu tun, wir sind, mhm, uns ist nicht langweilig, mhm, Gott sei Dank. Aber das ist so ein bisschen die Beobachtung.
Wie viele Leute seid ihr jetzt am Start?
Wir sind jetzt 20.
Ah, okay. Das ist ja auch noch eine spannende Größe.
Ja, genau. Absolut. Und
das ist genau noch die Größe, wo du wirklich jeden auch richtig gut kennst.
Ja.
Ne? Also,
was Schönes.
Kleines eingeschworenes Team. Habt ihr euch auf, genau, besondere, ich sag mal, Kundentypen fokussiert? Also,
nee, gar nicht. Wir wollen tatsächlich immer einen guten Mix eigentlich haben. Also wir möchten gerne einen guten Mix haben, natürlich an Netzwerkkunden, an eigenen Kunden und dann eventuell auch wirklich an lokalen Berliner Kunden, mhm, was wir total schön finden. Also wir unterhalten uns auch gerade wirklich mit so ein paar, leider darf ich es noch nicht erzählen, aber so ein paar wirklich so Berliner Staples, weil wir möchten gerne eher mit einer humble Attitude wirklich auf diesen Markt kommen. Ja, wir wissen, wir sind irgendwie die Neuen in Berlin. Wir wollen uns da gerne einbringen. Wir wollen auch gucken, was können wir denn für andere tun und wie können wir uns in Berlin ja weiter etablieren. Mhm.
Das heißt, möglicherweise gibt es die ein oder andere Nachricht irgendwann nochmal zu lesen oder spätestens den Case dann zu sehen, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, Fehlmann war unser erster großer Kunde im letzten Jahr. Das war wirklich schön, dass wir diesen Kunden gewonnen haben. Ich bin ja dann im Juni an Bord gekommen letzten Jahres und da waren wir gerade 5. Mhm. Und deswegen hatten wir auch wirklich gut zu tun im letzten Jahr. Also deswegen hat man, glaube ich, auch wenig von uns gehört, weil wir wirklich überhaupt keine Zeit hatten. Wir waren so beschäftigt, waren dann aber auch wirklich sehr glücklich mit dieser Fehlmann-Kampagne. Ich meine, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, ist ja Fehlmann ein Stück weit deutsche Werbegeschichte. Mhm, und dass man dann da ran darf und auch wirklich diese neue Plattform entwickeln darf, das hat schon großen Spaß gemacht. War natürlich ein intensives Jahr, mhm, weil natürlich so eine erste Kampagne ist dann auch wichtig. Gefühlt irgendwie die Branche wartet drauf. Also da ist natürlich dann irgendwie ein Stück weit, also man macht sich selber den Druck. Der Druck kommt von niemandem, mhm, anderen eigentlich, sondern man macht sich den selber. Und jetzt haben wir gerade wirklich ein ganz tolles Projekt auch gemacht für Google. Das launcht nächste Woche, also wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, ja, dann
hat man es schon gesehen. Genau. Ab jetzt googeln.
Genau, und ansonsten arbeiten wir noch für Jägermeister und sind tatsächlich in 2 weiteren sehr, sehr interessanten Pitches und Projekten, zu denen, mhm, ich leider noch nichts sagen darf.
Dann drücke ich euch fest die Daumen.
Danke.
Lass uns noch mal ein bisschen, das ist ja so das Überthema, das sozusagen heute über allem steht, noch mal ein bisschen über die explizite Kultur von Mother sprechen. Mhm. Das fand ich total sympathisch und interessant, als ich das auch nochmal recherchiert habe. Die Gründer haben beim Lunch am Küchentisch einst entschieden, eine Agentur zu bauen, in der sie selbst gerne arbeiten möchten. Der Name Mother steht für Professionalität und Menschlichkeit. Aber ich glaube, die Idee war auch zu sagen, wir wollen letztlich arbeiten, herstellen, umsetzen, auf die unsere Mütter stolz gewesen wären. Also wie würdest du da so die, ja, wie manifestiert sich diese Philosophie von Mother, diese spezielle Kultur auch im Alltag? Wie nimmst du das wahr?
Genau,
oder wie läuft vielleicht auch das Onboarding, damit alle das sozusagen aufsaugen?
Ja, also dieser Purpose oder dieser Ethos von making our children proud, dazu komme ich gleich, ist es nämlich heutzutage, ist wirklich omnipräsent.
Aber es war zunächst die Mütter.
Es war zuerst, genau, da kommt der Name her. Mhm. Also nochmal vielleicht ganz kurz zum Namen, wie du gerade gesagt hast. Um den Küchentisch herum wurde diese Agentur gegründet. Und zunächst war auch so ein bisschen der Gedanke, Mothers are makers. Es gibt keine Departments, sondern es kann auch jeder Stratege oder Producer direkten Kontakt haben mit dem Kunden. Let's go, wirklich Fokus auf das Making. Mhm. Und die Mother ist natürlich immer so diejenige, die alles zusammenhält, die Familie zusammenhält, die irgendwie die Strippen in der Hand hat. Und das ist so ein bisschen die Gründungsgeschichte. Zum 25-jährigen Jubiläum hat man sich dann überlegt, making our mothers proud. Sind nicht Mütter eigentlich immer meistens stolz? Wie könnte man das denn drehen, dass das einfach mehr future-facing ist? Ist auch ein Stück weit eine größere Herausforderung, weil, wie gesagt, die Mütter sind oft stolz. Wollen wir nicht lieber eigentlich so arbeiten und Arbeit machen, sodass unsere Kinder stolz sind? Mhm. Und so hat man das eben geändert von making our mothers proud to making our children proud. Mhm. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr omnipräsenter Ethos, der bei Mother herrscht. Und ich habe noch nie in einer Agentur gearbeitet oder in einer Agentur gesehen, die wirklich so viel für ihre Menschen, für ihre Mitarbeitenden macht. Das ist wirklich beeindruckend. Und auch ich habe Mother ja kennengelernt, da war ich noch in der Elternzeit. Also meine Tochter war gerade 2,5 Monate alt, als ich das erste Mal nach London geflogen bin, um Mother eben noch besser kennenzulernen. Und es war wirklich unglaublich, wie warm und einladend und herzlich und persönlich da wirklich auch alle sind. Und ich saß im Flieger zurück und dachte so, das stand jetzt eigentlich so gar nicht auf meiner Agenda.
So scheiße, die haben mich überzeugt, ja.
Ich wollte erstmal Elternzeit machen, aber ich glaube, ich muss das machen. Mhm. Und in Berlin sind wir damit lange noch nicht fertig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also da haben wir noch einiges vor uns, wirklich das, was in den anderen, also in London sowieso, aber auch in den anderen Standorten schon sehr, sehr gelebt wird, das müssen wir noch aufbauen. Wir sind da schon auf einem sehr guten Weg, aber wir sind noch nicht perfekt. Das würde noch ein bisschen dauern, ja. Das ist klar, dass in so einer Start-up-Agentur, Agentur im Aufbau, hast du so viele Dinge zu tun. Da muss man, und da gehen dann natürlich auch irgendwie Kampagnen und Kunden leider oft vor. Ich versuche da gerade so ein bisschen meinen Fokus auch nochmal zurechtzurücken, sodass wir eben auch noch mehr Dinge zum Thema Making Our Children Proud machen können. Und was fällt darunter? Also erstmal ganz grundsätzlich alles, was unsere Branche für die Zukunft und für die Future Generations attraktiv und interessant macht. Also das sind die E&I-Programme, das sind Learning and Development-Programme. Das können aber auch ganz individuelle Lösungen sein. Es gibt dieses eine sehr schöne Beispiel, was Mother so gut beschreibt, weil es eine kreative, individuelle und sehr menschlich warme Lösung finde. Es gab bei Mother London einen Mitarbeitenden, das war ein Familienvater mit zwei Kindern und die Frau hat sich getrennt und ist mit den Kindern nach Amerika gegangen. Sie war Amerikanerin, er war Brite. Und was machst du dann, ja? Irgendwie dein Job, dein Leben ist in England. Und dann hat Mother eben gesagt, okay, wie können wir dir helfen? Wir bezahlen jetzt alles mit alles, was wir kaufen. Also jeder Stuhl, jeder Computer, alles, was wir hier für die Firma anschaffen, bezahlen wir hier mit dieser einen Kreditkarte. Und du kriegst die Punkte, die wir damit sammeln, sodass der dann jahrelang quasi zwischen London und Amerika hin und her fliegen konnte, um halt seine Kinder zu sehen.
Tolles Beispiel, ja.
Und das sind wirklich so die Dinge, die Mother ausmachen, wo man wirklich merkt, der Mensch steht halt im Fokus. Man kennt sich auch wirklich sehr gut. Also ich finde, es gibt auch ganz viele Agenturen, internationale Agenturen, die sagen, ja, wir haben einen Standort hier und hier und so. Und untereinander kennen sich die Mitarbeitenden aber gar nicht. Mhm. Das ist bei Mother wirklich anders. Also ich spreche täglich mit London. Wir haben gerade einen großen Pitch gemacht zusammen mit New York. Als ich jetzt gerade privat in Kalifornien war, habe ich natürlich auch die Kollegen in L.A. besucht. Also man kennt sich. Und ich glaube, dass das uns in der Arbeit dann auch nur besser macht, um ehrlich zu sein. Also wenn dann doch irgendwie mal ein internationaler Pitch ins Haus steht, musst du dich nicht erstmal deinen Kollegen vorstellen, sondern du funktionierst halt schon viel besser als Team.
Sag mir noch mal ein paar Beispiele, ne? Weil das finde ich so interessant. Gerade wenn du sagst, so, das war so dein erster Eindruck, du bist da reingekommen. Die waren so herzlich. Also da darf der Mensch wirklich Mensch sein, steht im Fokus. Ja. Das schreiben sich ja wahrscheinlich, wenn du heute andere Agenturen fragst, würden die sagen, ja, sind wir auch, ist bei uns auch so. Aber ist wahrscheinlich dann eben, so wie du es geschildert hast, hat es dich ja umgehauen im positivsten Sinne.
Ja, es ist auch gar nicht, also man würde denken, es ist ja gar nicht so schwer. Also ich kam da an, jeder wusste, wer ich bin, kannte mich mit Namen. Ich war aber zum ersten Mal dort, so. Es waren alle, also mein Tag oder meine zwei Tage dort waren perfekt geplant. Und jeder wirklich bis zum Gründer der Firma war auf die Minute pünktlich. Und wenn ich aus einem Interview-Meeting rauskam, stand der Nächste schon da und hat gesagt, hallo Amelie, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Mhm. Wie schön, dich kennenzulernen. Und da war keiner verzögert, keiner hat abgesagt. Das fand ich schon irgendwie total beeindruckend. Dazu muss man sagen, wie gesagt, meine Tochter war 2 Monate alt und ich bin da wirklich irgendwie mit Milchpumpe im Handgepäck hingeflogen. Und das habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Und natürlich denkt man so, ein bisschen unangenehm, jetzt muss ich irgendwie zwischen den Meetings mal kurz irgendwie, wo mache ich das denn? Da ist dann auch eine von den ganz tollen EAs auf mich zugekommen und gesagt, brauchst du irgendwie einen Private Space? Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du einen Kühlschrank? Und so weiter. Und das hat mich wirklich umgehauen. Und das ist einfach diese Kultur. Also du betrittst die Agentur und du spürst einfach irgendwie diese Wärme und diese Kultur, die da herrscht. Da kannst du jetzt gar nicht so den Finger drauflegen. Aber ich habe sowas vorher wirklich noch nicht erlebt.
Das Coole ist ja auch, und das macht es ja auch so schwer, am Ende geht es ja gar nicht darum, sie zu beschreiben. Also viele denken ja immer, wenn wir irgendwo schlaue Sätze an der Wand stehen haben, haben wir eine Bombenkultur. Aber in Wahrheit ist es ja so um viel wichtiger, wie du schilderst. Also man spürt es irgendwie, man kann es vielleicht gar nicht greifen. Es sind eher so persönliche Erlebnisse, an denen man das tatsächlich festmacht. Und das ist ja dann der beste Beweis auch für eine starke Kultur. Gibt es im Onboarding, weil das finde ich ganz spannend, ne? Jede Agentur macht ja auch ihr Onboarding sicher ganz unterschiedlich. Wird das Thema Kultur im Onboarding thematisiert?
Ehrlich gesagt, ich hatte gar kein richtiges Onboarding. Also,
ja, oder wie macht ihr es vielleicht jetzt auch? Bei den Leuten, die neu kommen.
Ja, gute Frage, ehrlich gesagt. Also wir sind da, wir haben ein wunderschönes Onboarding-Booklet, worauf wir ganz stolz sind, was wir jetzt gerade fertig gemacht haben. Aber ich persönlich glaube nicht, dass es, und ich kenne es natürlich auch irgendwie von Serviceplan damals, ja, da hast du ja fast irgendwie so mehrere Tage mit Onboarding und das kommt ja fast irgendwie einem Brainwashing gleich. Ich persönlich wünsche mir für Mother Berlin eher, dass wir es eben auch schaffen, dass es uns gelingt, dass man es einfach spürt, dass du in die Agentur reinkommst und du fühlst dich irgendwie zu Hause, du fühlst dich hier am richtigen Ort, du hast das Gefühl, hier entsteht Kreativität, hier kann ich wirklich der oder diejenige sein, die ich bin, dass man die Kultur wirklich eher spürt, als dass man sie in irgendeinem Booklet liest.
Glaube ich auch. Ja, vor allem glaube ich dran, dass du es immer vorleben musst. Also gerade wenn es jetzt wirklich noch ein überschaubar großes Team ist, dann einfach zu sagen, die zentralen handelnden Personen alle, also nachher wird man sagen, die Kulturträger, die müssen das atmen, ne, damit einfach alle sich daran auch orientieren können. Und ich meine, das sind ja dann eher Beispiele, wo man sagt, ey, das ist eigentlich cool, finde ich selber gut, dann mache ich es auch so. Ne? Also das, das finde ich schon immer interessant, wie schafft man das, diese Kultur, die ja meistens nicht irgendwo steht, ausgesprochen wird, dass sich das so durchträgt. Ne? Also man sagt ja dann häufig, naja gut, die Menschen, die sich von der Kultur nicht angezogen fühlen, die gehen dann eben auch sehr schnell wieder. Und dadurch hast du dann irgendwann einfach auch die Leute, die das cool finden, gemeinsam zu leben.
Ja, das ist, glaube ich, so dieser harte Kern, von dem wir auch vorhin kurz sprachen. Ne? Du brauchst halt so ein paar Kulturträger, die vielleicht auch so ein Stück weit als Brandbeschleuniger im positiven Sinne halt fungieren. Und diese Menschen brauchst du in jedem Team, um eine Kultur wirklich zu etablieren. Mhm.
Du hast ja eben auch die Gen Z schon ein bisschen angeschnitten. Über uns schwebt ja sozusagen das Damoklesschwert des Fachkräftemangels. Überall liest und hört man, ne, die Attraktivität der Werbebranche hat in den letzten Jahren weiter abgenommen. Das liegt an unterschiedlichsten Dingen. Ich glaube, das Image ist in Teilen zu Unrecht oder ist auf einem Stand von Springer und Jacobi hier und da stehen geblieben. Wir haben uns weiterentwickelt, das ist dann nur nicht mehr aus der Bubble wieder rausgekommen. Dann gibt es aber sicher trotzdem noch viele Dinge, die wir deutlich besser machen könnten, bis hin zum Thema Gehalt, was natürlich auf Unternehmensseite auch besser ist. Was denkst du, was sind so die Dinge, die man auch als Agentur heute bieten muss, um attraktiv für Gen Z zu sein? Also ich mag übrigens so pauschale Dinge nicht. Ich habe es jetzt nur gesagt, weil es immer hilft, diese Generation kurz auf den Punkt zu bringen, die jungen Menschen. Aber es ist ja nicht die Generation und alle sind so.
Ja.
Aber es gibt ja schon Stichwort Zeitgeist und gesellschaftliche Entwicklung, Aspekte, die einfach dieser Altersgruppe wichtig sind.
Ja, ich weiß natürlich total, was du meinst. Also erstmal noch mal kurz zu dem Thema, unsere Branche hat an Reputation irgendwie verloren. Klar, stimmt, auf jeden Fall. Mich macht das aber total sauer. Mhm. Also ich finde, dass uns das nicht gelingt, das nochmal irgendwie rumzureißen. Mhm. Ich verstehe es wirklich nicht. Mhm. Also ich finde,
ja, weil wenn man drin ist, ne, denkt man so, wir hatten so letztens auch gerade erst ein Gespräch mit einer jungen Kollegin, die sagte, ich wusste gar nicht, dass es diesen Job gibt.
Ja.
Und das ist so krass und ich verstehe nicht, wie du sagst, warum es uns nicht gelingt mehr. Weil wie toll ist das, wie abwechslungsreich ist das, mit wie tollen, offenen Menschen, diversen Teams hast du zu tun, jeden Tag ein anderes Thema, keine Langeweile, ein guter Spirit. Also wenn die Menschen das wüssten, mein Gott, wir könnten uns gar nicht retten.
So ist es und ich finde das wirklich, ich liebe unsere Branche. Ich finde das total schade, dass wir es nicht hinkriegen, diese Branche irgendwie wieder attraktiver zu machen. Und natürlich stehen wir da irgendwie vor Herausforderungen. Ja, ich hatte da irgendwie drüber nachgedacht. Wir haben uns ja auch kurz gesehen vor ein paar Monaten in Berlin auf diesem auf dieser Branchenveranstaltung. Und ich weiß nicht, ob du den Vortrag oder dieses Panel dir auch angeschaut hast, aber da hat ein Star-Werber aus Deutschland gesprochen. Und
ja, abstinent.
Ja. Und wenn man sich dann solche Vorträge anhört, ja, wo derjenige nach anderthalb Minuten irgendwie laut wird und das Mikrofon brüllt. Ich saß da und ich dachte wirklich nur, mein Gott, irgendwie wie cringy. Also überhaupt war da grundsätzlich, fand ich jetzt so, die Teilnehmerdemografie eher auf der älteren Seite. Mhm. Aber wenn da jüngere Leute gesessen hätten oder die paar, die da saßen, die haben sich dann nur gedacht, A, wer ist da der Mann? Und B,
ich glaube, die sind rausgegangen.
Und B, ja, für den möchte doch keiner mehr arbeiten. Mhm. Also trotzdem war das irgendwie das Highlight der Veranstaltung. Und das war wirklich so eine Veranstaltung, wo ich dachte, mein Gott, da ist so viel Potenzial. Aber vielleicht müssen wir mal aus diesem, es gibt irgendwie diese fünf Personen, die irgendwie immer wieder dann auftreten und auftauchen und so. Wo soll das denn hinführen langfristig? Also ich glaube, da muss erstmal ein Shift stattfinden. Dann wird natürlich auch irgendwie das Thema dieser Generation das Thema AI sein. Auch da in Cannes dieses Jahr fand ich ganz interessant, das war irgendwie ja nur AI. Dann war ein bisschen Elon Musk. Und dann war wieder AI. Und da dachte ich mir dann
auch, ich glaube, es gab sogar mal einen Zusammenschnitt von irgendwo einem Video, wo man die ganze Zeit AI.
Ah, echt, das habe ich nicht gesehen. Dingen, aber das war wirklich irgendwie das, was man so mitgenommen hat. Und da muss ich halt sagen, ja, irgendwie Bullshit. Also ja, natürlich kann man AI natürlich wird das wichtig werden, gar keine Frage. Und das wird unser aller Leben irgendwie beeinflussen. Und wir werden alle damit umzugehen lernen. Ne? Und dann gibt's irgendwie die operative Seite, die macht uns schneller und effizienter und sonst was. Und natürlich auch die Generative AI-Geschichte, mit denen wir irgendwie, damit werden wir arbeiten lernen müssen. Was ich halt nur so schockierend finde irgendwie, ist, dass alle jetzt nur über AI reden und keiner redet darüber, was ist eigentlich mit der Next Generation Humans. Mhm. Das nimmt unsere Branche einfach ja nicht so richtig wirklich ernst, um ehrlich zu sein, sondern ja, Nachwuchs, keine Ahnung, den gibt's schon irgendwie. Aber wie man den jetzt wirklich fördert, macht ja wirklich keiner. Mhm. So, und wie gesagt, wir sind da auch wirklich lange noch nicht perfekt, aber Das ist so ein Thema, was mir irgendwie am Herzen liegt, weil mir unsere Branche aber auch am Herzen liegt. Und wir unterhalten uns zum Beispiel gerade mit der UdK in Berlin, die Universität der Künste, was ich eine ganz, ganz tolle Hochschule finde. Und mit denen würde
tolle
ich gerne...
Quelle für viele so großartige Talente unserer Branche und auch viele StrategInnen.
So ist es. Ja. Und da denke ich, vielleicht kann man mit denen irgendwie eine Kooperation eingehen und sich gegenseitig befruchten. Das ist einfach so ein Thema, was mir irgendwie wirklich am Herzen liegt.
Ich habe gerade, wo du auch gesagt hast, AI, es ist mir viel zu präsent und so. Natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Werden wir auch, tun wir auch. Was mich heute Morgen total glücklich gestimmt hat, ich habe eine jetzt jüngst erschienene McKinsey-Studie gesehen über die Top 10 der CMOs 2024. Das haben die zusammen mit der Absatzwirtschaft erhoben. Wir haben 100 Marketeers gefragt, und zwar eben nicht nur die super etablierten, sondern ich glaube, von den 100 waren 40 auch Gen Z Marketeers in verantwortlichen Positionen und haben gesagt, was sind eigentlich die wichtigsten Themen? Und dann dachte ich schon so, oh mein Gott, okay, ja, bin ich ja mal gespannt, weiß ich nicht, digitales Marketing, AI und Influencer oder so. Auf Platz 1 ist das Thema Markenbildung. Ach. Auf Platz 2 ist das Thema Kreativität.
Interessant.
Und das habe ich so gefeiert heute Morgen, weil ich das wirklich glaube, das ist zutiefst unsere Aufgabe, unsere Reason Why. Also wir werden ja von Unternehmen geholt, um den Zeitgeist aufzugreifen, die Marke weiterzuentwickeln, empathisch, intuitiv zu sein, die gute Prise Bauchgefühl, Stichwort Mensch sein, ne? Darum geht es ja auch hier. Das sind die Gründe, warum marketingverantwortliche Agenturen holen. Und das sind die Dinge, die zutiefst menschlich sind und vor allem auch den jungen Menschen Spaß machen, ne? Weil das ja das Thema Zeitgeist, gesellschaftliche Entwicklung, Trends, sich mit Neuem auseinanderzusetzen, die ganze Zeit neue Dinge zu lernen. Ich glaube, das ist auch wichtig für uns in der Kultur und auch im eigenen Schwerpunkt, ne? Bei allen Herausforderungen, die man hat, Effizienzdruck, Budgetdruck, Smartness, Data und so, ist alles richtig, ne? Aber das machen Unternehmen auch.
Ja.
Und der Unterschied in Agenturen ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Also, dass wir die Misfits lieben, dass wir Stupidity umarmen, dass wir nicht nur richtig sind und so. Und das finde ich, also eigentlich gerade mit Blick auf die jungen Leute, die irgendwie, die Brad-Moments abfeiern und so, das ist ja eigentlich zutiefst liebevoll gemeint, Stupidity und Misfit und alles, was dazugehört. So, deswegen finde ich auch eigentlich, ich weiß auch nur nicht, warum es irgendwie nicht geknackt bekommen. Aber ich glaube, der Weg über Hochschulen ist unfassbar gut. Also wir müssen viel mehr Zeit investieren, an den Hochschulen stattzufinden, Masterarbeiten zu betreuen, Praxisprojekte zu machen, Kooperationen auf Bestandskunden mit Themen, auf die Leute Lust haben. Glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor.
Ja, wie du vorhin ja gesagt hast, irgendwie auch unsere Branche einfach ein Stück weit da näher zu erklären. Ne? Also es darf natürlich nicht passieren, dass junge Leute gar nicht wissen, ach, das ist ja ein Berufsfeld. Das ist dann natürlich schlecht.
Ja, klar, absolut. Also liegt aber auch in Teilen daran, dass wir immer noch schreckliche Bezeichnungen haben für die einzelnen Positionen. Also so Werbekaufmann, ich weiß gar nicht, heute heißt es wahrscheinlich nicht mehr so, aber so ähnlich.
Ja.
Klingt jetzt ja auch erstmal nicht so richtig cool.
Kann man sich halt wenig drunter vorstellen wahrscheinlich, ne? Wenn man sonst noch gar keine Berührungspunkte damit hatte.
Ja, genau. Und Werbung stört ja. Also stimmt. Vor allem in der Zielgruppe.
Deswegen, man bezahlt ja dafür, dass man die Werbung nicht sieht.
Ja, absolut. Das ist schon noch ein Thema. Jetzt hast du vorhin gesagt, ne, Mother Berlin, das ist so, die sind sehr herzlich, die geben sehr viel. Der Mensch steht im Fokus. Und man wirft ja häufig der Gen Z vor, die nimmt, aber ist nicht so bereit zu geben. Ne? Stichwort Leistungsbereitschaft und solche Themen. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Ist jetzt eigentlich eine gemeine Frage. Ne? Kann man
ist ein bisschen eine gemeine Frage. Ich verzeih es dir. Ich glaube, es ist halt eine Two-Way-Street. Also die kennen halt ihren Wert viel besser, als wir ihn vielleicht damals kannten. Und das muss man ja auch anerkennen. Also good for them. Und ich finde, wenn man...
Ja, man kann fast ein bisschen neidisch auf das Selbstbewusstsein sein, ne? Was man früher möglicherweise dem Alter nicht gehabt hat.
Und das muss natürlich im Rahmen bleiben. Also es gibt natürlich immer Kandidaten und Kandidatinnen, die es übertreiben und die irgendwie denken, sie seien God's greatest gift on this planet. Mit denen hatte ich auch schon zu tun. Aber solange sich das im Rahmen bewegt, ist das ja eigentlich eine Bewegung, die auch unserer Branche, wie gesagt, im Rahmen vielleicht auch ganz gut tut, ja. Also einfach mal auch irgendwie Leute, die sagen, hey, ich habe übrigens auch einen Feierabend und da gehe ich übrigens zum Yoga. Mhm. Und halt nicht mehr dieses bis um 23 Uhr in der Agentur mhm. und dann noch ein Bierchen. Das ist ja
als Goodie.
Ja, genau. Ja, das ist ja auch nicht wirklich ein gesunder Lebensstil mhm. gewesen. Und das ist ja grundsätzlich so ein bisschen ein Shift. Aber diese Generation lebt das halt auch voll vor.
Ich glaube auch nicht, dass Leidenschaft zum Beispiel sich darin manifestiert, wie lange ich dann irgendwie vor Ort bin, arbeite, ob ich sozusagen brutal ausbrenne oder nicht, sondern einfach die Zeit, ich arbeite, ob ich richtig Bock darauf habe, mich damit auseinandersetze, mein Herzblut investiere. Und wenn man nach Hause gehen, geht uns allen ja so, du nimmst ja trotzdem Dinge wahr. Und für uns ist es übrigens auch total gut. Also ich habe kürzlich erst wieder gedacht, mit Blick auf meinen Kalender, der ja wahrscheinlich nicht anders aussieht als der vieler meiner Kollegen, auch zu sagen, eigentlich brauchen wir wieder mehr Zeit zum Denken. Wir brauchen mehr Zeit zum, weiß ich nicht, rausgehen, Sachen erleben, weil unsere Arbeit lebt ja davon, dass wir Dinge involvieren, die stattfinden, egal in welcher Bubble gerade und in welcher Subkultur. Und dafür müssen wir mal vom Schreibtisch weg.
Ja.
Und das merke ich so gerade in dieser Tetris-Taktung der Kalender, dass das immer viel seltener stattfindet.
Ja, das ist furchtbar. Also natürlich, wenn man irgendwie, was macht uns interessant, ne? Oder ich werde auch öfters gefragt, irgendwie nach was für Menschen suchen wir? Ja, wir suchen natürlich irgendwie nach Originalen, nach Charakteren, nach Menschen mit interessanten Perspektiven. Mhm. Aber die interessanten Perspektiven gehen natürlich ein Stück weit verloren, wenn du so einen Tetris-Kalender hast. Mhm. Ja? Also ich kenne jetzt niemanden, der 128 E-Mails verschickt und in 12 Zoom-Meetings war und dann sagt, boah, das war heute irgendwie ein total guter Tag. Mhm. Das macht ja keiner.
Ja, oder der dann noch Zeit hat, irgendwie ein interessanter Mensch zu sein, weil es halt irgendwie richtig. Alles zugeballert ist an der Stelle. Ne? Lass uns nochmal einen Schwenk machen auf das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Ne? Wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt. Du hast eine kleine Tochter. Du bist damals mit 2,5 Monaten, hast du dich sozusagen mit Mother London auch in Gesprächen befunden. Welche Erfahrung hast du dabei gemacht? Also welche Unterstützung jenseits sozusagen der Milchpumpe mit Kühlschrank und Private Room hast du bei Mother erfahren? Also wie geht ihr auch mit dieser Vereinbarkeit um? Wie ist das zutiefst Teil eurer DNA?
Ja, also
weil ihr tragt es ja im Namen, das ist ja eigentlich toll, ne?
Ich wollte gerade sagen, ja. Also erstmal haben wir es im Namen und auch das werde ich natürlich häufiger gefragt und ich finde, Vereinbarkeit hat ganz viel mit eigenem Willen zu tun. Mhm. Also mir gibt einfach das, was ich tue, ganz viel Energie auch zurück. Mhm. Und ich mache das, was ich tue, halt wahnsinnig gerne. Und ich kann es mir nicht anders vorstellen. So. Deswegen, wenn man das wirklich will, dann ist das schon machbar. Hat natürlich sehr viel mit Disziplin zu tun. Das hat dann auch ganz viel mit Verzicht zu tun. Da können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen. Aber natürlich ist es auch klar, dass meine Situation ein Stück weit privilegiert ist, weil wir uns jetzt in dieser ersten Zeit, also meine Tochter ist jetzt 1,5, die wird im Oktober 2, und wir konnten uns halt bisher eine private Betreuung leisten. Das kann natürlich nicht jeder. Das ist mir auch total klar. Das ist eine große Unterstützung und ohne wäre das auch nicht gegangen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also sie ist jetzt fast 2 und wird jetzt in 4 Wochen geht die erst in die Kita, weil wir auch vorher keinen Platz bekommen haben.
Krass.
Also ich hätte sie gerne schon mit einem Jahr geschickt, aber wir haben tatsächlich einfach keinen Platz bekommen. Was halt ein anderes Problem ist, ne? Und da bewegt man sich ja dann schnell in einem, ja, in einer fast politischen Diskussion. Und das Thema Vereinbarkeit ist für mich vor allem, jetzt nicht bei Mother, sondern halt vielmehr grundsätzlich, ein volkswirtschaftliches Thema und ein volkswirtschaftliches Problem. Also ich habe neulich eine Studie gelesen, dass 10% der Frauen mit Kindern unter 3 Jahren Vollzeit berufstätig sind. Mhm. Das ist ja ein volkswirtschaftliches, das ist ja eine Katastrophe. Das ist ein
Desaster, ne? Also wir könnten den Fachkräftemangel ganz super lösen, wenn wir die Rahmenbedingungen schaffen würden, dass Mütter die Möglichkeit haben zu arbeiten. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe jetzt einige auch so im erweiterten Bekanntenkreis, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, es sind so tolle, schlaue, starke Frauen, die einfach sagen, ich bin total gerne Hausfrau.
Und das ist auch total legitim. Also
ist es. Und trotzdem denke ich bei den 10%, die du genannt hast, krass.
Das ist krass. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde nur, dass jede Frau, jedes Elternteil, was arbeiten will, muss auch arbeiten können. Mhm. Und da sind die Rahmenbedingungen einfach nicht gegeben. Also in Deutschland fehlen irgendwie, ich glaube, über 400.000 Kita-Plätze.
Wahnsinn.
Das, sprich, viele, viele Menschen hier in Deutschland haben halt diese Wahl gar nicht. Mhm. Und dazu wird jetzt ab einem bestimmten Gehalt irgendwie das Elterngeld abgeschafft. Da fragt man sich schon, ist das die richtige Maßnahme? Ja, also das wurde irgendwie damals eingeführt eigentlich, um die Geburten, wie sagt man, den Geburtenstopp quasi, mhm. die Geburtenrate mhm. zu stoppen. Ich fände es viel angemessener, wenn man sagt, irgendwie das Elterngeld bleibt, aber dafür, ich weiß, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, mhm. aber in Berlin, unser Kita-Platz kostet 23 Euro im Monat. Mhm. So, also warum kann man nicht sagen, das Elterngeld bleibt, aber dafür ist die Kita dann prozentual vom Einkommen abhängig zum Beispiel. Mhm. Warum kann man nicht sagen, du kannst deine Elternzeit, wie es jetzt in Schweden ist, an andere abgeben? Also da kannst du irgendwie dann der Großmutter oder dem Großvater die bezahlte Elternzeit übertragen. Mhm. Also was können wir tun, um halt mehr Frauen wieder schneller in den Job zu bringen? Und das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, das hängt natürlich am Fachkräftemangel. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es zu wenig Lehrkräfte gibt, zu wenig Kindergärtner, Kindergärtnerinnen. Kein einfaches Thema.
Absolut. Das ist auch keins, was wir wahrscheinlich, nur Stichwort What's Next Agencies,
ja,
wo man nicht sagt,
das sollten wir heute
als
nicht
Agenturbranche können es wahrscheinlich nicht lösen, aber wir können natürlich viel dafür tun, dass die Frauen, die gerne arbeiten möchten und eben auch die Möglichkeit haben, ihre Kinder zumindest partwise unterzubringen, dann aber eben auch in möglichst flexiblen, unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen eben dann auch coole Jobs machen lassen. Ne?
Der absolut. Oder worüber man vielleicht nachdenken kann, ist, ja, ich meine, wir sind alle irgendwie so innovativ und kreativ und fortschrittlich. Hm. Und also warum gelingt es uns denn nicht, uns zusammenzutun und eine Kita zu gründen? Hm. Also, falls jemand Interesse hat, ruft mich an.
Sehr gut. Ich kenne einige, die das gemacht haben. Die haben gesagt, es ist eine krasse Herausforderung, weil bestimmt. Es unfassbar viele
auch
Auflagen
Deutschland,
gibt und
klar,
so.
Mit
Deutschland, dann bröseln dir wieder die Betreuerinnen unter den Händen weg, die du gerade mühsam zusammenstellst.
Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist.
Nein, absolut. Das ist ja auch Teil unseres Jobs.
Ein interessantes Briefing.
Ja, finde ich gut. Also meldet euch bitte unbedingt bei Amelie, wenn ihr Bock drauf habt. Wo sitzt ihr in Berlin? Nur, dass der Umkreis in etwa klar ist.
Wir ziehen jetzt bald um. Wir sitzen jetzt bald in Mitte.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Sondern mal mit Blick jetzt vielleicht doch nochmal sozusagen von der großen volkswirtschaftlichen Sicht auf die Agenturbranche geblickt. Es gab ja immer den Vorwurf, es gibt zu wenig Frauen in Führungspositionen in der Branche. Zu deinem Einstieg zu Antoni-Zeiten wird das sicher nochmal anders gewesen sein als heute. Wie nimmst du das heute wahr? Was hat sich vielleicht auch verändert? Und wo siehst du nach wie vor Handlungsbedarf, große Herausforderungen?
Ich glaube schon, dass da eine Bewegung gerade unterwegs ist. Aber ich glaube, es gibt immer noch viel Luft nach oben. Ich glaube, es gibt, oder ich weiß, es gibt jetzt im Moment gerade wirklich eine sehr, sehr smarte, talentierte Generation an jungen Frauen, die jetzt auch in Führungspositionen kommen. Aber trotzdem müssen das natürlich noch viel mehr werden. Und ich habe da vor Jahren noch zu Antoni-Zeiten gemeinsam mit einer ehemaligen Kollegin das Berliner Chapter von She Says gegründet. Das ist eine Pro Bono-Organisation und wir organisieren einfach Netzwerkmöglichkeiten, Panel-Talks, Events für Frauen in der Kreativindustrie, einfach um sich zu treffen, um sich kennenzulernen, mhm. um sich auszutauschen, um Themen zu besprechen, die uns irgendwie alle was angehen. Und das ist zum Beispiel was ich finde, was die Männer immer schon besser gemacht haben. Die haben sich irgendwie besser zusammengetan, so dieses Stammtischverhalten.
Ja. Ich finde übrigens auch toll, wenn man angefragt wird für ein Panel oder eine Keynote und selber nicht kann, dass man eine andere
jemand
Frau vorschlägt.
Ja, ja. Finde ich auch. Und das muss halt noch viel, 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 viel mehr passieren, finde ich. Und es gibt natürlich auch gute Initiativen. In Berlin gibt es irgendwie die Frauen 100 zum Beispiel. also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Man muss halt nur aufpassen, dass dann nicht an so Abenden so eine Schwesternschaft irgendwie heraufbeschworen wird und dann entsteht da nichts draus. Sondern man muss halt wirklich die Frauen in die Führungspositionen setzen und denen Verantwortung geben, ja. Und auch Mother, also ich finde, das ist einfach wirklich ein beachtlicher Schritt. Das ist eine Start-up-Agentur hier in Berlin. Und mir da mit einem wirklich kleinen Kind diese Position zu geben, finde ich einen tollen Schritt. Finde ich wirklich einen Schritt in die richtige Richtung. Und da hätte man ja auch sagen können, oh, das ist uns aber zu riskant. Und was, wenn das nicht klappt? Und das hat man eben nicht gemacht. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen.
Ich habe auch so aus der persönlichen Erfahrung, ich habe ja damals die Position angeboten bekommen, als ich im 7. Monat schwanger war. Und das von zwei Männern, die wirklich in den goldenen 90ern der Werbung irgendwie groß geworden sind. Springer und Jacobi Kind, ne, der Werner Knopf. Und das fand ich auch so beachtlich, ne, weil da hätte ja auch alles schief gehen können. Und du hast ja vorhin gesagt, und das fand ich ganz schön, diesen Satz, wenn man das will, dann kriegt man das hin. Und damals hat Werner Knopf, der eine Gründer von KNSK, gesagt, wieso, wir kennen dich doch. Also das war irgendwie so, du bist ja deswegen kein anderer Mensch und wir haben dich vorher kennengelernt. Wir wissen, dass du da Bock drauf hast, das hinzukriegen. So, ja. Und zwar beide Rollen gut hinzukriegen.
Ja.
So, und das fand ich irgendwie eine ganz tolle Bestätigung auch. Und so, das war so der Support. Und wenn der nur mental ist, weil am Ende hilft dir keiner, die Milchpumpe zu halten.
Genau.
So, weil ich war auch 8 Wochen danach wieder da.
Ja.
Und das ist schon irgendwie, aber es war eher so der mentale Support. Dieses, warum soll ich es dir nicht zutrauen?
Richtig.
So, das finde ich eben cool.
Genau.
Viel mehr kannst du auch erstmal nicht machen.
Ja, total. Und trotzdem ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung, wenn man durch eine Schwangerschaft geht, ein Kind bekommt, vor allem, wenn es das erste ist, ne? Es gibt ja auch Frauen, die sich danach irgendwie ganz anders fühlen und eine Identitätskrise haben. Und das kann dir ja auch passieren, ja? Also da ist ja auch keiner vor geschützt. Aber bei mir war das eben dann sehr ähnlich wie bei dir, ja. Ich dachte so, ja, ich bin halt jetzt irgendwie eine Frau, ich bin mit Baby, aber ich bin ja immer noch ich selbst.
Klar.
Und die Dinge, die mir vorher wichtig waren, sind mir ja immer noch wichtig. Und keine Ahnung, die Arbeitsmoral und die Ambitionen und das, was ich erreichen will und so, das will ich ja immer noch erreichen. Es ist natürlich jetzt nicht mehr so einfach wie vorher, weil vorher, also es gab eine Zeit, da habe ich quasi in der Agentur gelebt, ja, und fand es super. Und jetzt hast du natürlich einen Shift in deinem Wertesystem und du bist auch gerne zu Hause und bringst eben auch gerne dein Kind selber ins Bett.
Mhm.
Das ist halt der Unterschied. Aber ansonsten bin ich ja immer noch ich.
Mhm, absolut. Sag mal, gutes Stichwort, letzte Frage sozusagen, also zumindest für heute, für den Podcast. Mit Blick so auf deine Rolle als Managing Director und jetzt die Zeit bei Mother Berlin. Was sind so die Themen, die dir am meisten Freude machen in deiner Rolle?
Da gibt es ganz viel, was mir Freude macht. Aber ich merke schon, dass das ganze Thema Talent, People, Next Generation liegt mir, merkt man vielleicht, aber liegt mir
ganz
wirklich
bisschen. Ganz bisschen.
Liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Ich finde, das ist wirklich das Thema. Und natürlich, ne, also jede Agentur steht und fällt mit den Menschen. Ganz klar, ist das allerwichtigste Asset. Aber umso mehr müssen wir eben gucken, dass wir diese Generation auch fördern und fordern. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Also ich lerne wahnsinnig viel, wirklich jeden Tag Dinge, die ich vorher auch noch nie gemacht habe. Dinge, die bei Mother anders sind, Dinge, die in dieser neuen Rolle anders sind, Dinge, die auch in der Phase, in der wir uns halt gerade befinden, anders sind. Wie gerade ganz kurz angeschnitten, wir haben gerade ein neues Office gefunden. Mhm.
Oh, das ist übrigens so ein absolutes Monsterprojekt, ne?
Wenn ja,
man
genau, das
erste
steht
Mal
jetzt bevor.
Umzieht, das ist wirklich, ich habe mir immer sagen lassen, es ist furchtbar aufwendig und teuer. Und dann habe ich immer gesagt, ach, papalapap, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und als wir dann vorletztes Jahr mit 140 Leuten umgezogen sind, habe ich gewusst.
Das steht uns jetzt vor, das ist jetzt mein Projekt für den Herbst.
Ich drücke dir sehr die Daumen dafür. Vor allem dann viel
Kann
Freude.
Uns mal besuchen, wenn
das mache ich unbedingt.
Sind.
Und allerspätestens, um zu fragen, wie eure Kooperation mit der UdK gelaufen ist. Ne? Also Stichwort
sehr gerne.
Nachwuchs. Ich glaube, das ist auch so die zentrale Aussage und Aufgabe, die wir irgendwie alle haben beim Stichwort What's Next Agencies. Wie bekommen wir die nächste Generation auch begeistert für unseren Job? Wie bekommen wir mehr Sichtbarkeit außerhalb der Bubble? Also ich glaube, das ist so für die nächsten Jahre. Es gibt ja immer Themen, die gerade ganz weit oben sind, ne? Und natürlich, je größer der wirtschaftliche Druck ist, desto mehr ist zunächst mal auf Bestandssicherung, Neugeschäft und so wieder der Fokus. Dann sieht auch der Talentemarkt zumindest kurzfristig mal wieder entspannter aus. So, aber spätestens in, weiß ich nicht, 1-2 Jahren wird uns das Thema wieder richtig hart erwischen. Und Wir müssen halt wirklich anfangen, uns nachhaltig damit auseinanderzusetzen.
Lass uns gerne im Gespräch bleiben.
Super. Tausend Dank, Amelie. Das hat Spaß
Vielen
gemacht.
Vielen Dank, Kim.